Also, an was muss ich nochmal alles denken? Ich soll Vulkanasche vor dem Verzehr abwaschen, Gemüse nicht in die Turbinen fliegen lassen, S-Bahnen abschalten und bei den Atomkraftwerken längere Fahrzeiten einplanen. Puh.
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 266, Ausstieg 2022. Hallo und herzlich willkommen zum 266. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 3. Juni 2011 aufgenommen habe, gerade 10.11 Uhr. Das Intro habe ich aus der Fritz-Jingle-Kiste geklaut. Wenn die da schon CC-lizenzierte Jingles rumliegen lassen. Ja, also Vulkanasche muss man abwaschen und so weiter. Passt irgendwie sogar. So, und ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik inklusive der großen Atomecke in Teil 1. Ein Teil Tech, Space inklusive einer Shuttle-Landung in Teil 3. Und nachdem das Wetter heute so super sonnig war und der Park so leer, habe ich beschlossen, dass ich einfach heute mal wieder im Park aufnehme. Nicht, dass ich irgendwie auf ein Auto warten würde, aber wenn es sonnig ist, darf ich auch einfach mal so im Park aufnehmen. So, und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich die Atomecke mit Japan-Meldungen und Meldungen von woanders versteckt habe und noch die Terrormeldungen oben drauf gelegt habe. 17 Grad, sunny. Yep. Mild greetings. Die 17 Grad fühlen sich an wie Comfort Level 17, Windchill 19, Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 km/h aus Richtung Nord. Oh, something completely different. Aber ja. So. Irgendwie bin ich unterschiedlich laut. Miep. Moment. So, beide Seiten mal in Pikeljagd. So, da bin ich dann wieder. Wobei, wenn ich das nicht sage. Nope. Wenn ich nicht darauf hinweise, dass ich das sage. Ja, ja. Sodele mit erstmal wieder Japan-Meldungen. Ja, auch da gibt es wieder Neues. In Daini hat es einen Brand gegeben. Aber irgendwie ist von dem, außer bei Fefe, der es vom Fokus hatte, mir nichts begegnet. Genauso wie mir aber außerhalb vom Fokus auch noch nicht über den Weg gelaufen ist, dass die Wahlrechtsreform nichts mehr wird. Aber hey. Na, also Daini, das andere Fukushima-Kraftwerk, hat gebrannt. Da gab es einen Brand. Aber wie schreibt Fefe schon so schön? Oh super, jetzt auch noch in Fukushima 2 Daini ein Brand ausgebrochen. Die bisherigen Havarien waren Fukushima 1, Daiichi. Aber selbstverständlicherweise besteht keinerlei Gefahr für die Arbeiter oder die Bevölkerung. Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist bestimmt genauso harmlos, wie es bei Fukushima 1 am Anfang war, als sie uns das gesagt haben. Wobei ich jetzt so spontan nicht wüsste, ob Daini eigentlich noch am Netz ist, ob da noch Strom rauskommt, also ob die Reaktoren an sind, oder ob Daini, so wie es eigentlich sollte, beim Erdbeben abgeschaltet wurde und danach noch nicht wieder angeschaltet. Also das wieder angeschaltet ist der Teil, über den ich nicht weiß, ob oder ob nicht. Ja, 8.55 Uhr. Aber hey, es besteht keine Gefahr. Dann droht ein Taifun. Starker Taifun bedroht Atomruine von Fukushima. Tokio, ein starker Taifun, machte den Reparaturtrupps in der Atomruine Fukushima Sorgen. Die zerstörte Anlage sei nicht ausreichend auf heftige Regenfälle und starke Winde vorbereitet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Naja, auf Regenfälle sind die gar nicht vorbereitet. Die haben da schließlich keine Dächer bei 3 von 4 Reaktoren, beziehungsweise 3 von 6. Ne? Der starke Taifun Songda nähert sich der südlichen Inselprovinz Okinawa und droht auch die Katastrophenregion im Nordosten des Landes mit den in den kommenden 2 Tagen mit heftigen Regenschauern zu überziehen. Betreiber TEPCO hat in den vergangenen Wochen Bindemittel um die Reaktoren gestreut. Das ist nämlich das, was in den Nachrichten auch irgendwie nicht breitgetreten wurde. Was sie nämlich jetzt gemacht haben, um zu verhindern, dass Radioaktivität sich ausbreitet. Sie haben so eine Art Kleber überall versprüht frei nach dem Motto, wenn wir den Staub festkleben, dann ist er harmlos. Sorgt nur dafür, dass genau die Gegend da dann auf Jahrhunderte nicht mehr betretbar wird. Aber hey, ist eine Meldung, die mir am Samstag begegnet ist. Die ich sogar am Samstag hier noch eingebaut habe. Ja, nicht auf dem Markt, nein. Auf dem Markt hole ich doch kein iPad raus. Schon gar nicht, wenn der dicke Onkel da ist. So, dann hat's in Reaktor 5 die Kühlung gerissen. Tokio, neue Probleme im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima. In Reaktor 5 sind die Kühlpumpen ausgefallen, berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf den Betreiberkonzern TEPCO. Die Temperatur des Reaktors steige, die Reparaturtrupps seien dabei auf Ersatzpumpen umzuschalten, um das Kühlsystem wieder in Gang zu bringen. Weitere Gefahr droht durch einen starken Taifun, bliblablub, ist eine Meldung von Sonntag. Und die Meldung, dass dann hinterher irgendwann die Kühlung wieder funktionierte, ist mir zwar nicht als Nachrichtenmeldung begegnet, aber soll angeblich so gewesen sein. Also sie haben dann da irgendwelche Ersatzbomben rangekarrt. Ich meine, okay, im Gegensatz zu den ersten vier Reaktoren war ja jetzt die Straßen auch schon wieder einigermaßen befahrbar. Die ersten paar Reaktoren haben sie ja vor allem deswegen verloren, weil sie schlicht und ergreifend keine Pumpen rankarren konnten, keinen Strom rankarren konnten, nichts rankarren konnten, weil war halt gerade ein Erdbeben. Ne, das Märchen von der IAEA, aber da kommen wir gleich noch zu. So, am Montag habe ich mir hier dann roboterfrei reingeklebt von FEFA. Die offizielle Begründung ist draußen, wieso die Robotik-Nation Japan keine strahlungsfesten Notfallroboter für Fukushima hatte. The reasons ranged from the uneasiness they caused nuclear plant employees to the belief that a nuclear power accident could never occur in technologically advanced Japan. Also die Arbeiter, die waren unbegeistert, uneasy. Und sie haben geglaubt, naja, also ein Unfall kann ja eh nie passieren. Ich bilde mir allerdings ein, dass ich von FEFE die Meldung schon mal hatte. Ja, ne, das ist irgendwie, sie hatten da welche entwickelt, aber haben dann die Entwicklung eingestampft, weil, naja, also bei unseren Atomkraftwerken, da passieren ja eh nie Unfälle. Na, ich meine, okay, das ist im Wesentlichen nochmal das Gleiche. Sie hatten nämlich welche, aber haben die vor Jahren weggeschmissen, weil sich die Angestellten unwohl fühlten, wenn sie daran erinnert wurden, dass sie in einer Atombombe arbeiten. Und weil Atomunfälle in einem fortschrittlichen Land undenkbar sind. Nun ja, letzteres haben wir ja nun hoffentlich gelernt, ist Blödfug. So, am Montag gab es dann TEPCO-Dreifel. Der Betreiber der Atomruine Fukushima zweifelt langsam daran, die Lage in den zerstörten AKW bis Jahresende stabilisieren zu können. Mancher Vertreter des Energiekonzerns TEPCO sei der Ansicht, dass die teilweise Kernschmelze in den Reaktoren 1 bis 3 die Reparaturarbeiten verzögern dürften, wie die Nachrichtenagentur Kyodo erfuhr. Nochmal zum Mitmeißeln, das ist keine teilweise Kernschmelze, sondern man kann davon ausgehen, dass die über 2000 Grad heißen, frisch vor sich hinschmelzenden, weil ungekühlten Brennstäbe, das bisschen Wasser, was da unten noch in den Behältern drinne stand, mal locker flockig in Gas verwandelt hat und dann die Restbrennstäbe gleich mal mit erhitzt hat. Hallo? Von einer vorläufigen, und ich betone vorläufigen Kernschmelze, redet doch irgendwie niemand mehr. Hatte ich gedacht. Aber uneigentlich, irgendwer redet da noch von. Na, aber hey, immerhin, in TEPCO gibt es irgendwo Leute, die tatsächlich begriffen haben, dass das mit ihnen im Dreivierteljahr, haben wir wieder blühende Landschaften, nicht so ganz hinkommen kann. Na, ich meine, sag ich seit Wochen. Ich habe denen noch nie hier in dem Dreivierteljahr ist alles großartig weg abgenommen. Von daher. Aber hey. Ja. Also auch bei TEPCO gibt es Dreifel daran, dass das mit dem Plan noch so funktionieren kann. Ne, weil der größte Brüller war ja, hatte ich ja letzte Woche die Meldung, es macht Sinn, wenn man die Meldungen immer verfolgt, dass man dieses ganze Hin- und Hergeeiere auch tatsächlich mal live von den Farben mitkriegt. Ne, letzte Woche erst hat die Region gesagt, Jungs, Mädels, ihr habt gerade zugegeben, dass euch da Kernschmelzen passiert sind. Die war so ungefähr 3. Wir glauben nicht, dass euer Plan, in einem Dreivierteljahr hier blühende Landschaften hingepflanzt zu haben, funktionieren kann. Sagt TEPCO, naja, ach, wenn wir ein bisschen mehr die Sicherheitsprotokolle hochschrauben, dann passt das schon. Inwiefern hilft irgendein Sicherungsprotokoll der Tatsache, dass euch da im Zweifelsfall immer noch extrem heißes, glühendes, nukleares Material am Boden der Reaktordruckbehälter rumlungert? Beziehungsweise man durchaus Grund zu der Annahme haben kann, dass es in einem Fall wahrscheinlich nicht mehr unbedingt innerhalb des Druckbehälters rumlungert, sondern sich durchgeschmolzen hat durch den Stahl. In dem Dreivierteljahr sind hier blühende Landschaften. Nein. Also bei TEPCO gibt es also auch Leute, die da Dreifel dran haben. Da fehlt mir nur ein Ach. Es gibt auch Personen, die ihr Gehirn nicht am Eingang abgeben mussten. So. Dann habe ich mir von der lustigen Webseite, die Fefe da mal vor Wochen verlinkt hatte, mal ein paar Strahlungshöchstwerte, vorausgesetzte Stimmen, rausgeschrieben. Nämlich so am 28. waren es 43 Sievert pro Stunde, am 26. 43, am 27. 63, 28. 215, 29. 225. Wobei mir im Netz auch schon fundierte Zweifel daran begegnet sind, dass das echte Zahlen sein könnten. Aber selbst wenn es keine Sievert pro Stunde Zahlen, sondern vielleicht Temperaturen oder sonst was wären, 200 Grad Temperatur ist schon auffällig viel. Ja gut, der Sensor wird nicht mitten im vor sich hin schmelzenden Corium drinne stecken. Von daher kriegt er keine 2000 Grad mit, aber auch 200 Grad wären immer noch ein Wert. Das hieße effektiv, da ist irgendwas nicht sauber. Da ist irgendetwas passiert, was nicht gut ist. Na, also Frau Merkel, gehen Sie hin, fassen Sie an, kommen Sie nicht wieder. Ist so mein Vorschlag. So, dann gibt es ein Wasserstrahlproblem. Weitere Probleme mit verstrahltem Wasser in Fukushima. Tokio im Kernkraftwerk Fukushima macht weiter hochradioaktiv verstrahltes Wasserprobleme. Wie der Betreiber TEPCO mitteilte, wurde in dem Wasser im Boden des Reaktorgebäudes 1 radioaktives Cäsium mit Strahlenwerten von 2 Millionen Becquerel pro Kubikmeter gemessen. Es wird vermutet, dass das radioaktive Material von den geschmolzenen Brennstäben im Reaktor stammt und aus dem Druckbehälter austritt. Angesichts der beginnenden Regenzeit bereitet vor allem der rasch steigende Wasserstand Sorge. Befürchtet wird, dass erneut verstrahltes Wasser in die Umgebung gelangen könnte. Na, also vor Wochen wäre das noch eine überraschende Meldung gewesen. Jetzt ist das alles andere als überraschend. Ja, ihr habt da Wasser und ja, das ist mit verstrahltem Kernmaterial in Berührung gekommen und aus dem Reaktordruckbehälter wieder raus. Nein, das gehört so nicht. Auslegungsstörfall geht anders. Na, aber gut, dass Reaktor 1 bis 4 nicht mehr zu retten ist, war schon länger bekannt. Reaktor 5 und 6 haben sie dann auch irgendwann aufgegeben. Von daher, alles keine wirklich überraschenden Überraschungen. Alles nicht wirklich in der Kategorie Neuigkeit. Aber hey. So, dann hatte Spon geschrieben, in Reaktor 4 hätte es eine kleine Detonation gegeben. Habe ich mir am Dienstag reinnotiert, weil Spon-Meldungen sind mir zu lang. Da ist irgendwie überhaupt nicht drüber berichtet worden. Ein kleines Böhmchen. Na, oder anders ausgedrückt, jetzt fliegen schon Explosionen, sofern sie denn passiert sind, unter dem Nachrichtenradar durch. Geil. Wie viele Quellen muss ich noch anzapfen, bis ich mitkriege, wenn der nächste Super-GAU passiert? Na, 5 und 6 zum Beispiel. 5 und 6 sind immer noch in der Gefahr, dass da der Reaktordruckbehälter raufgehen kann. Dann haben wir da noch Abklingbecken. 1 bis 4. 4 ist da das Auffälligste. In denen kann auch nochmal ein Störfall passieren. Na, oder anders ausgedrückt, das Ganze ist noch lange nicht aus dem kritischen Stadium raus. Noch überhaupt gar nicht. Aber hey, in den Nachrichten ist ja viel wichtiger, dass ein Sepp Blatter sich hochgekauft hat. Das irgendwie, was war doch gleich die große Meldung? Ich komme gerade nicht drauf. Ach, Kachelmann. Ja, dass da ein Urteil rausgekommen ist. Hui. Das interessiert nur im Zweifelsfall mich ein feuchtes überhaupt nicht. Genauso wie mich ein feuchtes gar nicht interessiert, ob der Kachelmann da nur die Frau mit oder gegen deren Willen behandelt hat. Hust. So, genau, dann kommen wir bei der IAEA-Lüge an. Der Internationale Atomenergiebehörde hat Japan vorgeworfen, die Gefährdung seiner Kernkraftwerke durch Tsunamis unterschätzt zu haben. Das ist so die große Nachrichtenmeldung, ne? IAEA hat gesagt, ja, also eigentlich wart ihr ganz großartig und eure Arbeit hinterher ist auch riesig großartig, aber mit Tsunamis hättet ihr mehr rechnen müssen. Liebe Atomenergiebehörde, bekannt und berühmt durch Förderung derselben. Also, dass ihr nicht kritisch seid, ist schon allgemein bekannt, aber nun setzen wir es nochmal explizit voraus. Die Tatsache, dass Fukushima Daiichi an Tsunamis zugrunde gegangen ist, ist eine, die von den Tatsachen nicht gedeckt ist, oder die Behauptung ist nicht gedeckt. Weil nämlich inzwischen allgemein bekannt sein darf, dass bereits zwischen Erdbeben und Tsunami Reaktor 1 mindestens komplett im Arsch war. Der hat sich Risse zugelegt. Da sind in Reaktor 1, weiß ich es, von den anderen Reaktoren gehe ich mal davon aus, größere Mengen Kühlwasser abhanden gekommen, bevor der Tsunami da war. Der Tsunami hat am Ende die beschissene Situation nur noch beschissener gemacht und nachhaltig dafür gesorgt, dass die gesamte Kühlung nicht mehr ging. Na, aber es hat einen Grund, dass von TEPCO niemand mehr auf den Trichter kommt, jetzt größere Mengen Wasser in die Reaktordruckbehälter 1 bis 4 reinzulassen. Gut, bei 4 wäre es eh Wurst, aber ne, also dass niemand auf die Idee kommt, weil schlicht und ergreifend jeder, der bis 5 zu denken in der Lage ist, wissen kann, dass wenn man da jetzt größere Mengen Wasser reinkippt, die strukturelle Integrität des Reaktordruckbehälters noch schäppiger wird und euch das Ding irgendwann um die Ohren klatscht. Und allerspätestens dann habt ihr da so lustig abgebranntes, runtergeschmolzenes Kernmaterial mit dem schönen Namen Corium irgendwo in der Landschaft rumliegen. Das ist suboptimal, weil wenn es erstmal in der Landschaft rumliegt, ein Dach habt ihr schon nicht mehr, dann allerspätestens kann sich das strahlende Material in der Landschaft verteilen. Durch so Dinge wie Staub. Das ist schlecht, weil wenn man es einatmet, wird es echt ungesund. Ja, oder anders ausgedrückt, der Tsunami, der hat die beschissene Situation nur noch beschissener gemacht, ist aber nicht die Ursache, nicht alleine. Was da zusammenkamen, waren ein Erdbeben in einer Stärke, mit dem ihr nicht gerechnet habt, ein Tsunami in einer Stärke, von der ihr vorher gewusst haben dürft, dass es eine total beschissene Sicherung, nämlich gar keine dagegen gibt, und beides zusammen. Und das Ganze dann auch noch mit einem wir sitzen es aus, ne, weil die Messwerte aus Reaktor 1 zumindest waren live in diversen Kontrollzentren verfügbar. Sie konnten zugucken, wie ihnen Wassermengen abhanden gekommen sind. Jeder, der bis 5 zählen kann, konnte wissen, größere abhanden kommende Wassermengen, ohne dass wir da irgendwie eine saubere Erklärung für haben, sind ein verdammt schlechtes Zeichen. Das heißt nämlich, dass das Wasser irgendwohin verschwunden ist. Zum Beispiel durch Löcher in den Reaktordruckbehältern, die wir leugnen. Na, 2 Monate lang Löcher leugnen ist eine tolle Idee. Aber ich meine, hallo, wenn selbst ich rauskriege, dass da wohl Löcher drinne sein müssen. Ich gebe ja hier nicht mal mehr vor, ein Experte zu sein. Und alles, was ich an Meldungen habe, auf denen ich meine Meinung bilde, sind Nachrichtenmeldungen. Na, sehr dünn. Na, also die IAEA meint, Tsunamis wären das Schlimme gewesen. Und nach der Havarie in der Nuklearanlage von Fukushima habe Japan aber vorbildlich reagiert. Ach, ist es also vorbildlich, die Gutenzwerg-Strategie zu ziehen und wirklich immer nur genau das zuzugeben, was man gerade überhaupt gar nicht mehr leugnen kann? Das ist vorbildlich, echt. Da will ich ja nicht sehen, wie nicht vorbildliches Verhalten aussieht. Na, weil also nur zuzugeben, was man sowieso nicht mehr leugnen kann, ist echt dünn. Man könnte ja auch einfach mal den Arsch in der Hose haben und sagen, ja, scheiße. Wir haben die Lage nicht im Griff. Na, Auslegungsstörfall haben wir locker überschritten. Na, das haben sie bis heute noch nicht offiziell zugegeben. Ich meine, okay, als sie das Ganze als NS7 eingestuft haben, war dann auch irgendwie dem letzten Vollidioten klar, okay, die Lage ist nicht im Griff. Tschernobyl-Skala. Aber ich bestehe immer noch drauf, das sind mindestens 3 NS7-Events parallel. Reaktor 1 bis 3. Kernschmelze. Kernschmelze, die man nicht im Griff hat. Wo man auch nicht einfach mal Wasser draufkippen kann, weil, nun ja, dann reißen euch auch noch die Containments komplett. Tolle Idee. Na, also ich verlange ein INES 8, multiple INES 7 Events. Oder von mir aus INES 9, 3 INES 7 Events oder INES 10 oder was weiß ich. Na, aber da sind noch ein paar Stufen. Aber hey, na, also die IAEA-Trottel ignorieren einfach mal völlig die Tatsache, dass schon längst bekannt ist, dass das Erdbeben alleine bereits den mindestens Reaktor 1 geschossen hat. Über die anderen Reaktoren ist da ja in der Meldung damals nichts drin gewesen, aber ich vermute mal, dass die auch nicht richtig gut dastanden nach dem Erdbeben. Na? Aber hey, so, dann gibt's Restatom. Ah, hier haben wir das einseitige Dokument. Es gab ein einseitiges Dokument der japanischen Atomregulationsbehörde, die... 19. Dezember 2001 gibt es da ein Dokument, zweiseitig. Und das ist das Notfallprogramm, was tun, wenn die Scheiße auf den Lüfter knallt. When the shit hits the fan, wie es auf Englisch so schön heißt. Ja, also mehr als ein einseitiges Dokument gab es nie. Schön. Warum zum Kuckuck ist das hier? Ich habe den Eintrag extra entsorgt, weil da kein Inhalt mehr drin war. Naja, egal. So, dann gab es Restatommeldungen. Dann kommen wir da mal wirklich an. Erstmal, die Umweltminister haben sich geeinigt, die 7 ausgeschalteten AKWs sollen ausgeschaltet bleiben. Ja, also die 7 plus Krümmel. Oder anders ausgedrückt, die, bei denen man, also 3 gab es ja, bei denen sich niemand mehr hinstellen würde und behaupten würde, die seien sicher. Ja, und das nächste Mal, dass Frau Merkel sich irgendwo vor die Presse kullert und sagt, Atomkraftwerke in Deutschland seien sicher, kann man ihr ins Gesicht treten. Die Energie, die Reaktorsicherheitskommission hat schließlich befunden, nein, kein einziges Atomkraftwerk ist sicher im Sinne von erfüllt alle Kriterien. Das Einzige, was wir haben, ist, es ist nicht unsicher im Sinne von einmal scharf angucken, es ist weg. Na, also die 7 AKWs sollten ausbleiben, haben sich die Umweltminister geeinigt bei einer Umweltministerkonferenz in Wernigerode im Harz. Zu dem Beschluss gäbe es allerdings eine Reihe von Protokollnotizen aus den Ländern, etwa zur sicheren Energieversorgung oder das Atomkraftwerk Krümmel wird demnach nur in den Protokollnotizen genannt. Ist eine Meldung von Freitag. Auch von Freitag. Konrad Fond. Bund und Atomwirtschaft haben sich nämlich mit den Gemeinden am geplanten Atommüllendlagerschacht Konrad auf die Einrichtung eines Entschädigungsfonds verständigt. Nach langen Verhandlungen seien ein gutes Ergebnis und ein fairer Vertrag erreicht worden, sagte Bundesumweltvollidiot Röttgen in Salzgitter. Die Stadt und ihre Nachbarkommunen übernehmen mit dem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle eine große gesamtgesellschaftliche Blabla-Phase. Na, ob das Ding sicher ist, weiß ja auch keiner. Aber hey, stellt sich irgendwer hin und sagt, das sei sicher. Dann Rösler, der neue Chef der fast 3%-Partei, hat verkündet, man müsse ja noch irgendwie Atomkraftwerke als Reserve aufbewahren, nachdem letztes Wochenende zehntausende Menschen protestiert haben in ganz Deutschland. Und mal gucken, wo haben wir es denn? Die Ethikkommission hat sich am Samstag dann nämlich schon mal zusammengesetzt zum letzten Mal. Das Nachrichtenmorgen Portal Spiegel Online meldet, die Vertreter von Wissenschaft, Wirtschaft und Kirchen wollten sich für einen vollständigen Atomausstieg bis spätestens 2021 aussprechen. Der FDP-Vorsitzende Philipp Rücktritt L. Rösler forderte dagegen, auch nach einem Atomausstieg 2 Atomkraftwerke in Betriebsbereitschaft zu halten. Dies diene der Versorgungssicherheit. Atomkraftgegner argumentieren aber bereits, der starke Zuwachs erneuerbarer Energieträger sowie Windkraft und Solarstrom werde Stromausfälle verhindern. Vor allen Dingen so ein Atomkraftwerk in Bereitschaft. Das heißt effektiv, man hat da ein Kraftwerk, was man dauerversorgen muss, was weiterhin höchst gefährlich bleibt. Na, sicher wird es ja dadurch nicht, weil wenn man es sicher machen wollte, müsste man es langfristig ausschalten und erstmal grundrenovieren, eine neue Kuppel außenrum backen und was da nicht noch alles möglich ist, falls das überhaupt möglich ist. Ein Corecatcher installieren zum Beispiel geht nicht, wird nicht gehen. Na, also es bleibt weiterhin extrem gefährlich. Und so ein AKW als Standby-Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber Lastwechselbetrieb und AKW vertragen sich nicht. Das kann man also nicht mal eben schnell hoch und dann wieder runter und wieder hoch und wieder runterfahren. Sondern so ein AKW aus einem Nicht-Stromerzeugungszustand in einen Stromvollerzeugungszustand zu wechseln, das braucht man eben Dach. Also wir brauchen mal eben Strom, ist da nicht. Na, also das ist mehr so frei nach dem Motto, naja, es könnte sein, dass wir demnächst mal Strom brauchen könnten, fahrt das Ding schon mal hoch. Na, aber sicher geht auch nochmal anders. Hier ist ein Loch im Boden. Wer macht denn hier ein Loch im Boden? Ist das eigentlich das gleiche Loch wie vor ein paar Wochen? Egal. Also Rösler, der Atomliebhaber. Ich weiß nicht, ob der noch drauf hofft, dass irgendwie die AKW-Konzerne seine Partei mit Geld überschütten. Kann er ja gerne hoffen, aber ich glaube, die können auch rechnen. 3% reicht nicht. Dann hat die Ethikkommission einen Atomausstieg binnen 10 Jahren empfohlen. Erfuhr die deutsche Presseagentur nach Ende der Ausschusssitzung aus dem Umfeld der Kommission. Der Bericht des Rats der Weisen ist für die Regierung eine wichtige Basis und wird am Montag überreicht. Na, also Samstag sickerte dann durch, okay, sie wollen binnen 10 Jahren, heißt 2021. Na, innerhalb von. Innerhalb von heißt nicht länger als. War die offizielle Empfehlung. Ne? Ich meine, was setzt Merkel da irgendwie eine Ethikkommission ein? Naja, sie will irgendwie eine Zahl genannt bekommen. Sie will eine Grundlage haben, warum sie argumentieren kann, dass ein Atomausstieg binnen 10 Jahren passieren soll. Gut, die haben ihr jetzt einen Grund geliefert und gesagt, okay, also innerhalb von 10 Jahren wäre nett. Dann hat noch am Samstag Faderle rumgefaddert. Der FDP-Fraktionsvollidiot Brüderle hat vor möglichen Engpässen bei der Energieversorgung gewarnt, falls die 7 vorübergehend abgeschalteten Reaktoren nie wieder ans Netz gehen. Wie viele und welche Kernkraftwerke dauerhaft vom Netz genommen würden, stehe am Ende und nicht am Anfang des Entscheidungsprozesses, sagte Brüderle der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zudem könne es nur unter bestimmten Bedingungen ein Enddatum für den Atomausstieg geben, wenn das Tempo beim Leitungsausbau für die erneuerbaren Energien nicht beschleunigt werde, scheitere man am Ende. Herr Brüderle, Sie nehmen jetzt sofort die Hauptsicherung Ihrer Wohnung raus. Sie haben nämlich gerade einen Stromausfall. Sie alleine, niemand sonst. Na, weil hier von wegen Stromausfall. Wo ist denn hier ein Stromausfall? Also mein Strom ist in den letzten Wochen nicht ausgefallen. Nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Und ich glaube, ich hätte es mitgekriegt, wenn ich mal irgendwann zwischendurch keinen Strom gehabt hätte. Das Einzige, was hier gerade mit einem Stromausfall droht, ist mein Aufnahmegerät. So, dann hat die Koalition rumgeblubbert. Hier, Sonntagabend, beraten zwischen Union und FDP gibt es mehrere strittige Fragen. Dazu gehört auch ein konkretes Ausstiegsdatum festgelegt werden soll. FDP-Chef Rücktritt, L. Rösler, ist für einen Zeitrahmen, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Oder anders ausgedrückt, der ist dafür, dass es noch möglichst die Möglichkeit gibt, hinten nochmal was ranzuhängen. Für den Fall, dass irgendwie ein AKW-Betreiberkonzern mal eine Parteispende loswerden möchte, setzt er sich auch gerne für ein konkretes Enddatum nicht vor 2357 ein. Ja, weil Atomkraftwerke sind ja sicher. Und dann schwafelt er auch noch was von den Standby-Modus. Ne, Standby-Modus kostet übrigens auch Geld, weil so ein AKW, was am Leben erhalten wird, aber nicht an ist, da muss man ja dafür sorgen, dass erstens mal nichts kaputt geht. Da muss man das alles noch weiter kühlen. Gut, das muss man auch bei einem abgeschalteten AKW noch eine ganze Weile. Aber bei einem Standby-Kraftwerk gibt es auch keinen Endezeitpunkt, wo man dann sagen kann, okay, und jetzt haben wir hier einen Cold Shutdown und jetzt ist aber mal alles aus. Weil man muss den ganzen Scheiß ja so in der Lage halten, dass er doch tatsächlich innerhalb überschaubarer Zeit wieder ans Stromnetz kommen kann. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch irgendwie Brennelemente nachschieben, die dann zwar nicht aktiv sind, aber zumindest muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass wenn man die Bremsklötze rauszieht, die Dinge angehen. Ja, oder anders ausgedrückt, das kostet richtig Aufwand, aber hey. So, dann haben sie sich darauf geeinigt, dass die Atomsteuer, die Brennelementesteuer bleiben würde. Aber statt 2,3 Milliarden sollen nur 1,3 Milliarden rauskommen, wenn man denn die 8 AKWs auslässt, die jetzt aus sind und auch eigentlich nicht geplant waren, jemals wieder ans Netz zu gehen, inklusive der Kraftwerke, wo wirklich niemand behauptet, dass da irgendwas dran sicher wäre. Na, einmal scharf mit einem Modellflugzeug angeguckt, plumps, ist der Reaktor im Arsch. Und das geht ja dann allerspätestens nicht. Aber hey, Brennelementesteuer bleibt wahrscheinlich, weil Merkel auch aufgefallen ist, dass es sich wirklich nicht begründen lässt, warum man jetzt die Brennelementesteuer wieder abschafft, die doch eigentlich mal mit, ja, aber die Wirtschaft soll sich am Sparpaket beteiligen, begründet worden war. Ist das ein Motorflugzeug oder klingt das nur so? Klingt wahrscheinlich nur so. So, und dann gab es 2021,5, habe ich es genannt. Die schwarz-gelbe Koalition will bis spätestens zum Jahr 2022 aus der Atomenergie aussteigen, teilte Bundesumweltvollidiot Röttgen in der Nacht nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt in Berlin mit. Nach seinen Angaben gehen die 7 derzeit abgeschalteten Meiler unter das Kernkraftwerk Krümmel nicht wieder ans Netz. Der Großteil der übrigen Anlagen soll bis 2021 stillgelegt werden. Und da war dann putziges Nebenbei-Detail. Erst klang es so, ja, schrittweise Abschaltung bleiben wir bei, weil die Strommengen der abgeschalteten Kraftwerke da dürfen nicht übertragen werden. Inzwischen klingt es aber nach, ja, die Strommengen der abgeschalteten Reaktoren werden natürlich übertragen. Was effektiv heißt, dass alles zusammengenommen die ersten Reaktoren ungefähr 2020 vom Netz gehen. Und die letzten Reaktoren ungefähr 2022. Oder anders ausgedrückt, binnen 2 Jahren 10 Reaktoren abschalten, heißt effektiv, dass eine größere Menge Energie innerhalb sehr kurzer Zeit nicht mehr aus Atomkraftwerken raussickert, sondern irgendwo anders herkommen muss. Also entweder diese Zusatzerzeugerkapazität wird bis dahin schon mal aufgebaut, aber nicht genutzt, was totaler Blödfug ist. Warum sollte ich mir irgendwie ein Windkraftwerk in den Garten stellen und es dann aber nicht anschalten? Oder wir haben halt im Jahre 2020, 2021 und 2022 ein Problem mit der Energieerzeugung. Weil wir dann nämlich plötzlich einen akuten Umstieg von Atom auf Nicht-Atom haben. Völliger Blödfug. Aber hey, die Regierung halt. Und außerdem wurde vereinbart, um Versorgungsengpässe auszuschließen, wurde vereinbart, eines der älteren Kraftwerke bis 2013 als kalte Reserve in Bereitschaft zu halten. Was für eine dämliche Idee kalte Reserve ist, hatte ich ja nun gerade mich schon drüber ausgelassen. Von daher, was ist denn das für eine total dämliche Idee? Ein Atomkraftwerk, was nicht luftwechselbetriebstauglich ist, ist kein Notfallkraftwerk. Notfallkraftwerke sehen so aus, dass man sie relativ schnell zur Stromerzeugung anschalten kann. Sowas wie irgendwie Kohle oder Gas oder was weiß ich. Na, aber ein Atomkraftwerk ist doch kein Notfallkraftwerk. Ein Atomkraftwerk ist erstens eine totale fiese Gefahr. Vor allen Dingen jetzt eins von den acht noch am Netz zu lassen, damit es für den Fall, dass man es doch irgendwie haben wollen könnte, weil die Atomkonzerne gerne nochmal ein bisschen zusätzliche Einnahmen haben wollen. Hallo? Die Auswahl soll laut Rücken die Bundesnetzagentur treffen. Der Minister bestätigte zugleich, dass die umstrittene Brennelementesteuer nicht abgeschafft wird. Zeitweilig hatten auch die Spitze von SPD und Grünen an dem Treffen teilgenommen. Und übrigens 2022 heißt eigentlich nur, dass, 2021 werden sie alle ganz doll bestimmt ausgeschaltet, aber ein Kraftwerk halten wir dann immer noch als Notfallkraftwerk bereit. Sagt mal Leute, hat euch irgendwer mit Schwung ins Hirn geschissen? Mal ganz davon abgesehen, dass die Zahl 2021, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal irgendwo in einem Gesetz drinne stand, sich Atomkonzerne da offiziell für einig erklärt hatten, nämlich als Rot-Grün den letzten Atomausstieg vorexerziert hat. Oder anders ausgedrückt, das Ergebnis, was da jetzt rausgefallen ist, weicht von dem rot-grünen Ergebnis, was zumindest das Endedatum angeht, nicht signifikant ab. Allerdings auf dem Weg dahin weicht es dann doch wieder ganz signifikant davon ab, weil wenn erst 2020 überhaupt Kraftwerke abgeschaltet werden, dann ist das eine total dämliche Idee. Na, aber auf die Idee, dass es sich um eine total dämliche Idee handelt, muss ja eine schwarz-gelbe Regierung nicht kommen. Nee. Und das war also Sonntagabend, Nacht zu Montag, hat Schwarz-Gelb sich geeinigt, wie das mit dem Atomausstieg aussieht. Am Montag hat die Ethikkommission dann den Bericht übergeben, worin sie empfiehlt, eigentlich schon 2021 ausgestiegen zu sein. Oder anders ausgedrückt, das Soundbite, was dann übrig geblieben ist, war, Ethikkommission sagt, naja, so ein Ausstieg bis 2022 ist machbar. Ja, ach, ihr habt einen Ausstieg ein Jahr früher gesagt. Ist nicht nur machbar, sondern empfiehlt ihr. Und Merkel einigt sich dann also mit den Atomkonzernen drauf, nochmal ein Jahr draufzulegen. Auf Kosten von uns allen. Und dann hatte Fefe noch die beliebte Reihe, bei uns ist Atomkraft sicher. Die Amis stellen ihr erstes AKW auf digitale Leittechnik um auch für den Sicherheitsbereich. Bisher war das alles analog. Grund, it is taking nuclear power plants so long to go digital, because regulators wanted assurance. Ja, also die haben so lange gebraucht, weil die Regulatoren Sicherheit brauchten, dass die neuen Kontrollsysteme genauso zuverlässig sind wie die analogen alten und nicht von Hackern kompromittiert werden können. Aber hey, es gab ja nur schon, wie hieß das Ding? Stuxnet. Aber jetzt wird das alles ganz anders, trotz Stuxnet. Grund, the goal of going digital is to save money. Also das Ziel, warum man jetzt auf digital umstellt, ist, weil man da noch Geld sparen kann. Sicherheit gegen Geld. Sicherheit hat gerade verloren. Erstklassige Priorisierung. Liebe Amerikaner, da weiß man, was man hat. Obama hatte offensichtlich gegenüber Bush noch weniger Industrieregulierung. Change we can believe in. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann in Philipsburg hat es einen Brandmelder gerissen. Der funktionierte nicht wegen einer fehlerhaften Lötstelle, aber selbstverständlich bestand dann zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr für die Mitarbeiter oder Bevölkerung. Im Übrigen ist dieser Vorfall eh kaum der Erwähnung wert, denn der Einstufung des Kraftwerksbetreibers nach handelt es sich um Meldekategorie in Normalmeldung. Es handelt sich demnach um einen Vorfall geringer sicherheitstechnischer Bedeutung. Meint wie, genau, was kann denn schon passieren bei so einem Brand im Atomkraftwerk? Naja, gut, die offizielle Begründung wird sein, ja, aber es gab noch irgendwo anders irgendwelche Meldesysteme, die halt nicht komplett im Arsch waren. Aber hey, wozu ist Redundanz gut? Ach, Redundanz, scheiß auf Redundanz. Ein Shuttle startet schließlich auch nur mit einem Triebwerk. So, dann hat E.ON eine Klage gegen die Brennelementesteuer angekündigt, weil ein Sprecher sagte in Düsseldorf, die Beibehaltung der Steuer trotz der Rücknahme der Laufzeitverlängerung stelle eine unzumutbare Doppelbelastung für das Unternehmen dar. Nur nochmal zum Mitmeißeln. Ihr dummen Pfeifen, kriegt eure Endlagerung kostenlos. Wenn ihr jetzt also euch um Geld schlagen wollt, schlage ich vor, E.ON übernimmt seinen Anteil der Endlagerung ab sofort alleine. Und zahlt bitte schön auch nochmal für eine Versicherung nach. so ein paar hundert Millionen pro Jahr. Na, weil so ein AKW ist nicht versicherbar. Wie wär's damit? Na, das Ganze, was ihr vom Staat alles geschenkt bekommt, weil Atomkraft ja so wichtig ist und weil das ja eine staatlich subventionierbare Aufgabe ist, eben weil Atomkraft so überaus wichtig ist. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr müsst irgendwie einen auf dicke Macker machen, dann zahlt ihr bitte schön euren Scheiß ganz alleine. Na, also alles, was ihnen jetzt weggenommen ist, ist eine Geldquelle. Weil die Atomkraftwerke sind abschreibungstechnisch wertlos, abgeschrieben. Will heißen, alles, was da an Einnahmen reinkommt, ist reiner Gewinn. Na, also das bisschen, was da an Betrieb noch rausfällt wieder, das fällt sowieso raus. Aber die sind nicht mehr abzuschreiben. Das heißt, die dicken, fetten, riesengroßen Kostenpunkte sind weg. So ein AKW, das bringt fast nur noch Geld. Das kostet nicht viel, bringt nur noch Geld. Und jetzt regen sie sich auf über die Brennelementesteuer. Sagt mal, habt ihr irgendwie den Arsch offen, Eon? Na gut, billige Antwort, ja. Habe ich mir am Dienstag hier reingeklebt. Auch am Dienstag gab es die Verlängerung. Haha, der Atomausstieg der CDU, haha. Da hofft hoffentlich keiner von euch wirklich, hat hoffentlich keiner von euch wirklich dran geglaubt. Ich meine, hey, CDU, wann kam von denen jemals was anderes als Lügen und Halbwahrheiten? Haha, und auch dieses Mal stellt sich der Treppenwitz heraus. Danke des neuen Atomgesetzes dürfen noch alle noch aktiven AKW bis 2021 oder gar 2022 durchlaufen. Soll das ein Witz sein? Schreibt Fefe. Das ist ja länger, als die von sich aus weiterlaufen können, weil das Personal vorher komplett in Rente ist. Na, dadurch, dass eben die Restlaufzeiten der 8 abgeschalteten Meiler übernommen werden. Das ist ein toller Ausstieg. Das ist nämlich eine Subventionsmaßnahme. Am Mittwoch gab es hier dann Neckar-Westheim 2. Da ist nämlich ein Messgerät ausgefallen im Atomkraftwerk Neckar-Westheim 2. Ist schon vor einer Woche ein Messgerät an einer Kühlmittelpumpe ausgefallen. Es handelt sich dabei um ein meldepflichtiges Ereignis. Eine Gefahr habe aber nicht bestanden, hält das Umweltministerium mit. Das Drehzahlmessgerät diene dazu, Defekte an den Pumpen frühzeitig zu erkennen. Das defekte Teil sei ausgetauscht worden und werde nun weiter untersucht. Der Reaktor gehört zu den Atommeilern, die nach den Plänen der Bundesregierung am längsten am Netz bleiben sollen. Aber es bestand natürlich nie eine Gefahr, weil wahrscheinlich das Ding gerade ohnehin in Wartung ist. Und da ist es ja egal, dass da irgendwie ein Drehzahlmessgerät an der Pumpe ausgefallen ist, mit dem man vielleicht feststellen kann, übrigens, wir kriegen da gerade gar keine Kühlung mehr rein. Wenn ihr demnächst auf den anderen Messgeräten steigende Temperaturen im Reaktordruckbehälter seht, könnte das vielleicht hier die Erklärung sein, warum. Aber hey, Kühlung in einem AKW ist doch völlig optional, haben wir doch jetzt in Fukushima gelernt. So, auch von Mittwoch gab es eine E-Gründung. E.ON pullt einen Philip Morris verklagt Uruguay und fordert Milliarden von Deutschland, weil ihnen der Atomausstieg geschäftsschädigend vorkommt. Der Hammer daran, der Konzern habe ihm Vertrauen auf die im Herbst 2010 beschlossenen Laufzeitverlängerungen Investitionsentscheidungen in erheblichem Umfang getroffen. Was für eine Frechheit, Investitionen, ich lache mich kaputt, die Bundesregierung sollte denen einfach die Rechnung für die bisherigen Castor-Transporte schicken. Und für die Asse, die ganzen Gutachten und rückwirkend für marktübliche Versicherungsprämien, die sie nie zahlen mussten, weil die Bundesrepublik für sie gehaftet hat. Marktübliche Versicherungsprämien gibt es nicht. Keine Versicherung ist verrückt genug, ein Atomkraftwerk zu versichern. Und ja, die werden da ihre Gründe für haben. So, von gestern gab es Philips Brenn 2, Philipsburg 2, da hat es nämlich ein klitzewinziges Problem gegeben, da konnte nämlich ein Brennelement nicht gewechselt werden. Als Grund wurde angegeben, dass sich ein Abstandshalter verhakt habe und dann abgerissen worden sei. Aber selbstverständlich bekannt zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Mitarbeiter oder Bevölkerung. Das Ministerium stufte den Vorfall in die Kategorie N ein, für Ereignisse, die keine oder nur geringe sicherheitstechnische Bedeutung haben. Klar, liegt ja auch nah. Da konnte ein Brennelement nicht rausgeholt werden. Ja, ach, das ist ja harmlos. Ja, und wenn euch das Ding schmilzt, dann ist es immer noch in der Kategorie harmlos. So, die Terrormeldung verschiebe ich aber. Na, wobei, es sind nur 3. Okay, Terror-VDS. CDU-Vorschlag, Antiterrorgesetze auf 4 Jahre befristen. Also Brüllrichs offizieller Vorschlag ist, lasst uns die Terrorgesetze einfach nochmal 4 Jahre machen. In 4 Jahren ist ja dann eine andere Regierung. Aber es werden jetzt schon Wetten angenommen, dass die Terrorgesetze wieder verlängern. Übrigens, nur noch mal zum Mitmeißeln, meines Wissens ist das Bundeswahlgesetz auch Aufgabe des Bundesinnenministers. Das Bundeswahlgesetz, was übrigens gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bis 30. Juni, also in knapp unter einem Monat, geändert zu werden hat, worden zu sein hat. Na, da ist noch nicht mal mehr ein Gesetzentwurf im Bundestag. Und trotzdem macht diese Vollhackfresse jetzt schon Wellen für Gesetze, die im Januar auslaufen würden, wo es auch genau niemandem schaden würde, wenn sie mal ausliefen. Na, also geh sterben, ist da meine Reaktion drauf. Vom Freitagabend, Samstag gab es den Brüllterror, weil die Terrorgefahr besteht nämlich weiter. Deutschland steht nach Einschätzung der Innenminister weiter im Fokus islamistischer Terroristen. Es gebe keinerlei Grund anzunehmen, dass die Pläne von Terroristen in Deutschland Anschläge zu verüben aufgegeben worden sind, sagte Innenvollidiot Hans-Peter Bröhrig nach einem Treffen der Ressortchefs in Berlin. Im Vergleich zur Lage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sei die Bedrohungslage sogar noch höher, da Deutschland heute zum ausgemachten Terrorziel von Islamisten gehöre. Habt Angst! Habt Angst, sie planen bestimmt etwas Böses, siehe die vergangenen 10 Jahre, in denen unheimliche Mengen an Anschlägen in Deutschland verhindert wurden. Wie die bösen Sauerländer, die vorgehabt hätten, etwas Bumm machen zu lassen. Oder die bösen Düsseldorfer, die vorgehabt hätten, irgendwas irgendwo, irgendwie, irgendwann in die Luft jagen wollen zu können. Ganz schlimme Terroristen. Und dann gibt's hier noch den Brüllfasel. Unser Innenminister klopft mal wieder mit dem Schuh aufs Rednerpult und haut in der Blöd einen pfundigen Kommentar raus. Und hier seine fettgedruckte Zusammenfassung. Speitüte bereithalten. Die linksliberalen Fundamentalisten störte das nicht. Falls das jemandem nicht direkt klar sein sollte, ihr seid gemeint. Dieser nationalkonservative Polizeistaat-Fundamentalist bezeichnet euch gerade als linksliberale Fundamentalistin. Ich fühle mich da jedenfalls angesprochen. Nun, mal sehen, was er uns vorzuwerfen hat. Ihr Misstrauen gegenüber dem eigenen Rechtsstaat ist größer als der Wille zum Schutz der Bürger. Ihr Monster! Wie könnt ihr nur? Ihr habt ja förmlich Blut an den Händen. Ein Glück, dass wir einen rhetorisch geschulten, pflichtbewussten Innenminister haben, der uns notfalls auch gegen unseren Willen vor den fiesen Terroristen rettet. Dem halte ich entgegen Untätigkeit beim Kampf gegen den Terrorismus, gefährdete Leib und Leben Unschuldiger in Deutschland. Unsere fundamentalistische Untätigkeit gefährdet Leben. Wir sind, mit anderen Worten, Gefährder. Fundamentalistische gar. Fundamentalistische Gefährder. Und Linke noch obendrein. Na, jetzt hat er es uns aber gegeben. Boah, ich traue mich ja kaum noch, ein Flugzeug betreten zu versuchen. Ihr erinnert euch ja vermutlich noch an die Befugnisse, die unsere Polizei vorauseilend gegen Gefährder zugeteilt bekommen hat. Ich verweise nur auf den CSU-Innenexperten Geis Ende letzten Jahres und die schon existierende Situation in Bayern. Oder vielleicht halten wir uns an Norddeutschland und kriegen alle Fußfesseln. Das war übrigens Fefe. Nur fällt, weil es nicht offensichtlich gewesen sein sollte. So, was es jetzt aber ganz offensichtlich gibt, ist Musik. Und zwar mal wieder Crystal Coverage. Mit dem Titel Tell Me Slow. 3 Minuten 27 lang aus dem Album Underground, gefunden im Podsafe Music Network. Gefolgt vom Blackout aus der Quersendung vom 26. Mai. Diese Woche gab es ja keine. 3 Minuten 3 lang und habe ich mir hingeschrieben, sag ich ja. Ja, das kriegt ihr dann auf die Ohren. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, Sonne, 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 jede Menge Sonne, deswegen ich jetzt auch hier bleibe. Danke fürs Runterladen, Anhören, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass sich irgendjemand von euch bemüßigt fühlen sollte, mich mit irgendeiner Form von Reaktion auf das, was ich hier so abgesondert habe, zu konfrontieren, fühlt euch dazu eingeladen, zum Beispiel indem ihr mir eine Mail schickt oder mich bei Twitter belästigt oder was weiß ich, macht ja eh keiner. Von daher, in diesem Sinne, viel Spaß mit Tell Me Slow und dem Blackout und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Motorflugzeug. Ach doch nicht. Behold, the end is in sight. The fear, the anger subsides. And now we only lock eyes. Feel you coming alive, so weave your fingers in mine. The flesh is colder than ice. Tell me something I, tell me something I know. Tell me slow. Release.
Vor Fukushima den Atomausstieg gefordert hatte, wurde er gleich als Weltuntergangsprophet verschrien, also kurz als Depp. Weil die Welt ja nicht untergeht, sondern die Sonne, abends. Die Erde aber, die dreht sich und dreht sich. Sicher, das geht auch vielen auf die Nerven. Und deswegen wird immer wieder mal das Ende der Welt angekündigt. Zuletzt am vergangenen Samstag, da hatte ein amerikanischer Prediger namens Camping das Ende herbeigerechnet. Weshalb sich seine Jünger den ganzen Tag versammelten und warteten. Aber nichts war's, keine Endzeit. Alle waren doch da. Na, inzwischen hat sich der Prophet auch bei seinen Anhängern entschuldigt. Er hat sich einfach nur verrechnet. Meine Mathe ist wohl nicht so seine Stärke. Für 1994 hat er nämlich schon mal den Weltuntergang angekündigt und damals auch festgestellt. Rechenfehler. Gut, aber jetzt weiß er es endgültig. Im Oktober ist es soweit. Na, das halten Sie jetzt für Spinnerei. Aber der Herr Camping ist nicht der Einzige, der davor warnt, dass bald die Lichter ausgehen.
2011 steht er vor der Tür. Der Tag der Apokalypse. Und dann...
Dann gehen im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus.
Und dann wird es Deutschland als erstes treffen.
Das ist tatsächlich ein Horrorszenario.
März, das Moratorium. Jetzt laufen nur noch 9 von ehemals 17 Atomkraftwerken. Und es passiert... nichts. April, die Revision.
Wir brauchen auch eine Versorgungssicherheit.
Nur noch 7 von ehemals 17 Atommeilern am Netz. Und nun passiert nichts. Mai, noch mehr Revision. Und jetzt wächst die Sorge,
dass die Versorgungssicherheit zusammenbricht.
Und jetzt in diesem Moment, liefern nur noch 4 Atomkraftwerke Strom. Und man sieht, der Fernseher läuft immer noch. Doch der Tag der Abrechnung, er wird Deutschland heimsuchen, wirklich.
Es ist ja tatsächlich so, dass im November und Dezember europaweit, das heißt im gesamten Stromnetz zum gleichen Zeitpunkt, hohe Abfragen, hohe Energienachfrage da ist.
Und dann wird er kommen, im November. Oder im Dezember, der Tag des jüngsten Blackouts. Und dann wird keiner mehr sagen können...
Die Lichter brennen hier.
Jetzt aber? Nein. Man kann es aber auch irgendwie verstehen. Die Atomkonzerne sind sauer. Die haben sich durch die Laufzeitverlängerung schon Riesengewinne ausgerechnet. Und plötzlich ist unserer Regierung das Überleben und die Gesundheit ihrer Bevölkerung wichtiger. Aber vielleicht kriegen die Stromkonzerne ja jetzt doch noch ein kleines Zuckerl hingeschmissen. In der Bundesregierung wird schon drüber nachgedacht, die Brennelementesteuer vielleicht doch nicht zu erheben. Und das sind bloß ein paar Milliarden. Die nehmen wir gern weniger ein.